meine Schwestern und ich klein waren, haben wir leidenschaftlich gern die Sesamstraße geguckt und manchmal bei den ersten Tönen lauthals mitgesungen. Ich bin mir sicher, dass Sie den Text bis heute auch noch sehr gut auswendig können. Der, die, das. Wer, wie, was. Wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Bis heute habe ich ab und zu einen Ohrwurm davon, weil ich den Text so bedeutsam finde. Nicht nur für Kinder, sondern auch für uns Erwachsene. Neugierig sein, Fragen stellen und die Dinge verstehen wollen. Das zeichnet uns aus als Menschen. Überall auf der Welt gibt es tolle Dinge zu entdecken, zu begutachten oder zu beobachten. Um sie zu verstehen, müssen wir Fragen stellen. Und ich glaube ganz fest, dass das auch für die Dinge gilt, die nicht so toll und nicht so schön sind. Ich möchte heute einen Blick mit Ihnen in das Buch Habakuk werfen. Ein kleiner Prophet im Alten Testament. Wir nennen ihn klein, weil seine Geschichte nur 3 Kapitel umfasst. Aber eigentlich handelt es sich um einen Mann, der es geschafft hat, in schwierigen Zeiten wahre Größe zu beweisen. Wir wissen nicht viel über diesen Mann, nicht genau, wer er war oder was er eigentlich getan hat. Und ich bin mir sicher, viele von Ihnen wissen auch nicht, was er gesagt hat. Aber wichtig ist, Habakuk war ein Mann, der sich getraut hat, mit seinen Fragen vor Gott zu treten und sie ihm zu stellen. In Habakuk 1, in den Versen 2 bis 4 können wir lesen, und ich habe hier die Neues Leben-Übersetzung. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich dir zu, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt, Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. 600 vor Christus war eine schwierige Zeit. Das Nordreich Israel war bereits untergegangen und das Südreich Juda versank im Chaos. Die Babylonier gewannen an Macht und Einfluss und wo immer man hinblickte, sah man Unterdrückung, Zerstörung und Ungerechtigkeit, so wie Habakuk es hier beschreibt. Gewalt kam meistens vor Recht. Und zu seinem Recht zu gelangen, war eigentlich kaum noch möglich, weil es kein Gesetz gab, was von allen anerkannt worden ist. Eine ganz andere Form der Krise, als wir sie vielleicht momentan erleben. Und doch gibt es ein paar Parallelen. Wir spüren gerade, was es heißt, wenn das Gewohnte und Vertraute von jetzt auf gleich zusammenbricht. Wir werden konfrontiert mit Einsamkeit, mit Leid, mit Tod, mit Verlust und mit Trauer. Für den einen oder anderen bedeutet diese Krise vielleicht auch berufliche Zerstörung oder Ungerechtigkeit. Viele Menschen leiden momentan, wenn nicht physisch, dann zumindest psychisch oder existenziell. Sicher stellen wir als Christen ab und zu unsere Fragen. Wir sind es gewöhnt, uns Gott zuzuwenden und mit ihm zu sprechen. Aber ich glaube, an mancher Stelle haben wir auch verlernt zu fragen oder aufgehört, Gott als Gesprächspartner wahrzunehmen. Vielleicht, weil wir keine Antworten bekommen haben, trotz unseres Fragens. Vielleicht, weil wir die Antworten und Erklärungen nicht so ganz verstehen. Vielleicht manchmal aber auch, weil wir gar nicht davon ausgehen, dass da jemand ist, der unsere Fragen beantworten möchte. Wenn wir allerdings aufhören, Fragen zu stellen oder uns jemandem fragend zuzuwenden, dann bleiben wir in unseren eigenen Gedanken und Monologen hängen. Dann haben wir nur das, was wir sowieso schon wissen oder erkannt haben. Und dann treten wir auf der Stelle. Dabei lesen wir nicht nur in Habakuk, sondern an vielen anderen Stellen in der Bibel, was es bedeutet, mit Gott zu hadern. Die biblischen Schreiber lehren uns das Hinterfragen, das Zweifeln, das Zögern und auch das Klagen. Das alles hat einen ganz fest verankerten Platz in der Bibel. Und gerade deswegen sollte es auch einen festen Platz in unserem Leben einnehmen. Existenzielle Fragen wollen ausgefochten werden und durchgestanden werden. Bei diesen Fragen geht es um alles, um unser ganzes Sein. Ich glaube an einen guten und an einen heiligen Gott, der es wert ist, angebetet zu werden, als Schöpfer und als Herrscher über diese Welt. Durch diesen Glauben an einen solchen Gott gerate ich manchmal in die Situation, dass sich Dinge widersprechen. Und es ist menschlich, dass wir dafür eine Erklärung haben wollen. Es gibt Zeiten, in denen die Spannung größer ist zwischen unserem Gottesbild und unseren Erfahrungen. Zeiten, wo wir die Spannung kaum aushalten können, weil wir so gerne wissen möchten, weil wir so gerne kontrollieren wollen. Da ist es verständlich, wenn wir um Hilfe bitten, wenn uns die Kontrolle entgleitet. Wenn wir im Gebet uns an Gott wenden und um ein Eingreifen bitten, so wie Habakuk es hier tut. Wie lange noch, Herr, sollen wir um Hilfe schreien? Habakuk wusste es nicht. Und wir wissen es oft auch nicht. Das Spannende an diesem kleinen Buch ist, dass Habakuks Fragen in einen Dialog mit Gott führen. Und das fasziniert mich total. Gott offenbart sich hier als Gesprächspartner, der auf das ernsthafte Fragen eines Glaubenden reagiert. Er antwortet direkt danach, und ich lese jetzt nur zwei Verse als Auszug, Vers 6 und Vers 11. Ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk, gegen Juda aufstacheln. Erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sich ein Land nach dem anderen. Und Vers 11, dann jagen sie weiter, sie brausen dahin wie der Sturmwind. Doch sie machen sich schuldig, weil sie ihre eigene Kraft zu ihrem Gott machen. Es scheint fast unvorstellbar, dass Gott mit einem solchen Mittel gegen sein eigenes Volk vorgeht. Solche Stellen werfen mehr Fragen auf, als dass sie uns eine Antwort geben. In den Versen 12 und 13 antwortet Habakuk mit einer zweiten Klage. Und die lese ich dieses Mal nach der Elberfelder Übersetzung, weil es hier ganz besonders auf den Wortlaut ankommt. Aber du, Herr, bist du nicht mein Gott, mein Heiliger von Ewigkeit her? Lass uns nicht sterben, sondern lasse sie uns, o Herr, nur eine Strafe sein. Und lass sie, o unser Fels, uns nur züchtigen. Deine Augen sind zu rein, als dass sie Böses ansehen könnten. Und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du dann aber den Treulosen zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Wow, ich kann gut verstehen, dass Habakuk an dieser Stelle überfordert ist. Es ist mutig von ihm, trotz allem einen Ausweg aus diesem Dilemma zu suchen. Er stellt ein paar Vermutungen an und ja, vielleicht ist das manchmal alles, was wir als Menschen tun können. Da ist ein Volk, das seine eigene Kraft zu seinem Gott gemacht hat und das trotz allem von Gott als Werkzeug gebraucht wird, dessen Augen zu rein sind, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Mir ist sehr wohl bewusst, dass ich an dieser Stelle ein großes Fass aufmache. Aber Sven hat gerade gesagt, ich bin eine kritische Denkerin. Und ich finde es so, so wichtig, dass wir diese Fässer nicht im Keller aufeinander stapeln, weil sie uns zu groß oder zu schwer erscheinen, sondern dass wir immer mal wieder mutig eins dieser Fässer herausholen und uns ganz aktiv und ganz bewusst mit dem Inhalt beschäftigen. Wir neigen manchmal dazu, die Bibel etwas selektiv zu lesen. Die Verheißungen und das Gute und das Schöne, das lesen wir immer wieder und wieder. Natürlich, es ermutigt uns in unserem Alltag, in unserem Christsein und in den Erfahrungen, die wir machen. Aber die Dinge, die wir nicht verstehen und die uns herausfordern oder die unserem Gottesbild ganz ja, scheinbar bewusst widersprechen, die möchten wir gerne mit einem Rotstrich fett aus der Bibel streichen. Nehmen wir immer nur das, was uns gerade gefällt und was gerade passt? Oder sind wir auch bereit, uns mit den Texten zu beschäftigen, die genauso etwas über Gott ausdrücken, aber uns manchmal herausfordern? Führen wir uns vielleicht noch einmal kurz die Ausgangslage vor Augen. Das Volk lebt getrennt von Gott. Es hält sich nicht mehr an das Gesetz, was er ihnen gab. Ein Gesetz, was das Miteinander eigentlich gestalten sollte. Ein Gesetz, das dafür da war, um Beziehungen zu sichern, um Beziehungen gelingen zu lassen. Es herrscht das absolute Chaos. Habakuk nennt sein Volk trotz allem gerecht. Und die Babylonier, dieses fremde Volk, nennt er gottlos. Eigentlich sehr paradox, wenn man bedenkt, dass Gottes Volk sich auch schon längst von ihm abgewandt hatte. Dass sie schon längst nicht mehr danach gefragt haben, wer eigentlich Herrscher über diese Welt ist. Gott drückt es in einem anderen Propheten aus. In Hosea 4, Vers 6 sagt er, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Hosea 4, Vers 6. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Mit anderen Worten, mein Volk kennt mich überhaupt nicht mehr. Und mein Volk anerkennt mich auch nicht mehr. Ist das nicht eigentlich auch die Ausgangssituation, die wir in unserem Land beobachten können? Von unseren rund 80 Millionen Deutschen glaubt nur noch ein Bruchteil an einen Schöpfergott, der diese Welt geschaffen hat und der alles, was geschieht, in seiner Hand hält. Die Mehrheit lebt ein Leben ohne Gott, besinnt sich auf die eigene Kraft. Wir glauben, dass sie ausreicht, dass wir vieles aus uns selber heraus sehr gut bewältigen und sehr gut schaffen können. Nicht selten manövrieren wir uns damit in katastrophale Situationen. Dinge geschehen als logische Konsequenz aus unseren schlechten oder auch falschen Entscheidungen. Nicht jede Krise kommt von Gott. Nicht immer tut er aktiv etwas dafür. Oft genug sind die Dinge, wie sie sind, weil wir getrennt von Gott leben und weil wir ihn nicht um Rat bitten. Die Bibel nennt das Sünde. Oft genug entstehen die Krisen einfach, weil wir unter dieser Sünde leben. Aber manchmal, und das ist jetzt der herausfordernde Punkt, den vielleicht auch das Buch Habakuk uns mit auf den Weg geben möchte, manchmal lässt Gott auch ganz bewusst Dinge zu, um uns aufzurütteln, um uns wach zu machen, um uns einzuladen, uns endlich den wirklich wichtigen Fragen zu stellen und sie nicht immer zu ignorieren oder beiseite zu schieben, weil wir gerade zu wenig Zeit dafür haben. Die wirklich wichtigen Fragen im Leben. Sie könnten lauten, woher komme ich oder wozu existiere ich? Wohin führt dieses Leben? Und allem voran, wer ist Herrscher über dieses Leben? Und ja, ich glaube ganz fest daran, dass Gott ein liebender Gott ist, dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als eine Beziehung zu uns zu haben. Wir dürfen ihn Vater nennen, als seine Kinder zu ihm kommen. Er ist gut, er ist barmherzig, er ist gnädig. Aber Gott ist auch ein eiferner Gott, ein Vater, der respektiert werden möchte, der es wert ist, angebetet zu werden. Er möchte anerkannt werden. Und er nennt das Unrecht beim Namen, ob uns das gefällt oder nicht. Immer wieder konfrontiert er uns damit, was richtig und was falsch ist. Und ich glaube, für die gelesenen Verse aus dem Buch Habakuk gilt: Gott möchte sein Volk davor bewahren, sich selber zugrunde zu richten. Wie genau er dabei vorgeht und wie Gerechtigkeit am Ende aussehen wird, das wissen wir nicht. Wieder einmal stehen wir als Menschen ja verständnislos da. Und ich glaube, genau das ist unser Problem, mit dem wir so oft zu kämpfen haben. Ja, wenn Gott ein Gott wäre, den wir kontrollieren könnten und den wir verstehen könnten, dann würde es wahrscheinlich vielen Menschen nicht so schwer fallen zu sagen, ja, an diesen Gott glaube ich. Aber wäre es dann noch Gott, wenn wir ihn als Menschen vollständig begreifen könnten? Wohl eher nicht. In unserem gewohnten Alltag haben wir oft das Gefühl, mit unseren eigenen Kräften gut auszukommen. Wir kriegen alles hin, wir sind glücklich, wir haben unser Leben, das wir vor uns hinleben. Wir sind nicht unbedingt gezwungen, uns den existenziellen Fragen zu stellen. Aber in Krisenzeiten sieht das ganz, ganz anders aus. Jede Krise offenbart uns, dass nicht wir Menschen die Herrscher dieser Welt sind, sondern Gott alles unter seiner Kontrolle hat und nur er die genauen Hintergründe hinter den Geschehnissen kennt. Habakuk bleibt nichts anderes übrig, als zu warten, geduldig zu sein und auf weitere Erkenntnisse zu hoffen. In Kapitel 2, Vers 1 sagt er Folgendes: Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Ja, als Mensch ist Habakuk hier an die Grenze seines Verstehens gekommen und er gesteht sich das auch ein. trotzdem wieder der faszinierende Punkt, dass dieses Nicht-Verstehen für ihn kein Grund ist, die Kommunikation abzubrechen. Er läuft nicht vor Gott weg, er wendet sich nicht von ihm ab, er fängt auch nicht an, über Gott zu schimpfen. Ganz im Gegenteil, er nimmt Gott als seinen Gesprächspartner ernst. Er hat einen Glauben, der verstehen möchte und der auch bei unangenehmen Antworten an der Kommunikation mit Gott festhält. Über den Hope Service kommen momentan sehr viele Rückmeldungen und Meinungen bei uns an. Viel mehr als sonst. Und natürlich bekommen wir ganz, ganz viel Feedback auch zu unseren Live-Gottesdiensten. Sven hat es zu Beginn des Gottesdienstes schon angedeutet. Manchmal schreiben uns Menschen, dass sie den Fernseher ausgeschaltet haben, weil etwas gesagt oder vielleicht auch getan worden ist, was ihnen nicht gefällt oder wo sie anderer Meinung sind. Schade. Wir finden das unglaublich schade. Nicht, weil wir selber uns so gerne in den Mittelpunkt stellen und unbedingt gehört werden wollen, sondern weil es eine verpasste Chance ist. Letztlich ist dieses Vorgehen nichts anderes als Kommunikationsverweigerung. Es ist die bewusste Entscheidung, sich nicht mit einer anderen Meinung auseinanderzusetzen. Sie nicht verstehen oder nachvollziehen zu müssen, weil, und das ist der Unterschied im Gespräch mit Menschen, wir nur einen Klick brauchen, um das Gerät abzustellen. Menschen fordern uns immer noch heraus und geben uns Kontra. Natürlich können wir auch da einfach weggehen, aber meistens bleibt man ja doch stehen. Aber beim Fernsehen ist es eine bewusste Entscheidung, das Gegenüber, also auch einen Gottesdienst im Fernsehen, nicht als Gesprächspartner zu akzeptieren. Und wieder kommen wir an einen Punkt, wo wir ab und zu ganz bewusst in unseren eigenen Gedanken festhängen, wo wir stecken bleiben, weil wir uns nicht trauen, uns mit anderen Gedanken, mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Dabei ist jeder Dialog, egal ob wir die Antworten verstehen und ob wir der gleichen Meinung sind, ein Weg in die richtige Richtung. Eine ganz bewusste Entscheidung für Offenheit und für Transparenz. Gott jedenfalls ist an vielen Stellen daran gelegen, transparent zu sein. Er offenbart sich hier wieder als ernsthaften Gesprächspartner für Habakuk. Und er geht auf seine Forderung nach einer Antwort ein. In Kapitel 2, in den Versen 2 bis 4, sagt er die alles entscheidenden Sätze. Was ich dir jetzt zeigen werde, das sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile dauert. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Du sollst wissen, der Feind ist anmaßend und in seinem Herzen nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Vielleicht ist uns an der Stelle die Formulierung von Luther ein wenig geläufiger. Wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist einer der zentralsten Verse des Christentums. Luther ist durch diesen Vers ja in Gottes Gegenwart getreten, könnte man sagen. Paulus gründet auf diesen Vers seine komplette neutestamentliche Theologie. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Kapitel 2 schildert dann danach, ja, wie Gerechtigkeit aussieht. Gott ruft immer wieder aus: Wehe denen, die sich jetzt falsch verhalten und die jetzt falsche Entscheidungen treffen. Sie werden eines Tages die Gerechtigkeit Gottes sehen. Aber vollständig erfassen und begreifen können wir diese Gerechtigkeit erst am Ende der Zeit. Oder wie es hier steht, zu einer festgelegten Zeit. Das hebräische Wort, was hier verwendet wird, Moed, steht für eine solche bestimmte Zeit. Es kann aber auch Zusammenkunft oder Begegnung heißen. Gemeint ist also eine ganz festgelegte Zeit der Begegnung und der Zusammenkunft. Und Gott sagt, die geduldig ausharren, die werden eines Tages sehen, dass Halsstarrigkeit und Treulosigkeit ihren Lohn empfangen werden. Dann werden wir sehen und dann werden wir verstehen, das verspricht Gott uns. Und dann wird für jeden seine Gerechtigkeit ganz, ganz deutlich werden. Am Ende der Zeit wird der Gerechte durch seinen Glauben leben. So sehr wir diese Antwort manchmal nicht mehr hören können, aber am Ende bleibt es eine Frage des Vertrauens und eine Frage der Begegnung mit Gott. Leid oder die Frage nach dem Leid löst sich niemals rational auf. Es ist immer eine Frage der Beziehung zu Gott. Und im Dialog mit diesem Gott werden wir immer wieder mit Dingen konfrontiert, die unser menschliches Verstehen weit übersteigen. Nur der Glaube lässt uns dann verständnis- und vertrauensvoll in die Zukunft blicken. Einfach weil wir uns der Rettung und der Gerechtigkeit ganz, ganz sicher sein können. Am Ende des zweiten Kapitels, in Vers 20, heißt es: Der Herr aber wohnt in seinem heiligen Tempel. Die ganze Erde verstumme vor ihm. Ja, alles Fragen und so mutig wir dabei manchmal sind, führt am Ende dazu, dass die Schöpfung Gottes verstummt. Und zwar nicht resignierend, weil uns die Antworten fehlen und weil wir verzweifelt Gott Vorwürfe machen, sondern staunend. Angesichts seiner Größe, angesichts seiner Macht und seiner Souveränität. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass ausgerechnet das Buch Habakuk, was uns mit so schweren Themen konfrontiert, ein Drittel aus einem Gebet oder einem Loblied besteht. Habakuk stimmt am Ende dieses Loblied an. Er sagt in Kapitel 3, Vers 1, Ich habe deine Botschaft gehört, Herr, und ja, ich bin erschrocken. Herr, lass das, was du tun willst, bald geschehen, damit wir es noch erleben. Und hab Erbarmen mit uns, auch wenn du zornig bist. Gott kommt von Teman her, der heilige Gott zieht vom Berg Paran heran. Seine Majestät strahlt über den ganzen Himmel und sein Lob erfüllt die Erde. Wie das Sonnenlicht strahlt seine Herrlichkeit und die in seinen Händen verborgene Macht bricht hervor wie die Strahlen der Sonne. Schon jetzt auf dieser Welt können wir manchmal die Strahlen der Gerechtigkeit wie das Sonnenlicht durch die Wolken blitzen sehen. Aber erst wenn Jesus wiederkommt und wenn ja, Gott die Rettung abschließt, dann können wir vollständig sehen. In Vers 13 ergänzt Habakuk noch, du brichst auf, um dein Volk zu retten. Ja, Gott ist unterwegs, um uns zu retten. Und um das zu verstehen, braucht es manchmal diese Gottesfurcht. Johannes Hartel, der Begründer des Gebetshauses in Augsburg, hat einmal gesagt, wer Gott nicht fürchtet, der kniet auch nicht vor ihm nieder. Aber das ist das, was uns übrig bleibt, vor einem großen Gott niederzuknien. Unseren Dank und unser Lob in Anbetung zum Ausdruck zu bringen. Und hoffentlich in Habakuks Lobgesang mit einzustimmen. In Vers 18 sagt er, ich will mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Amen.
Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.